Herzlich willkommen zum OG-Podcast in einer neuen Folge OG Next. Ich bin Ramona und bei mir im Studio sind Vanessa und Elena. Hallo, so rum, aber egal.
Sieht man nicht. Hallo. Hi, wir freuen uns extrem, dass wir heute hier sein dürfen.
Ich muss mich heute auch besonders anstrengen, denn ihr beide seid ja vom Fach und habt selbst eine Podcast-Agentur gegründet und wir wollen heute mal ein bisschen darüber reden, wie es denn zustande kam und wie euer bisheriger Lebensweg so war und was ihr jetzt mit dieser Agentur eigentlich macht. Und ja, zu Beginn wollen wir einfach mal euch besser kennenlernen und hören, wer ihr so seid. Also, was habt ihr studiert? Wo habt ihr studiert? Habt ihr vielleicht noch eine Ausbildung gemacht oder so? Und ging es dann direkt nach dem Studium los mit der Gründung? Oder wie war das so der Weg? Wer möchte anfangen?
Ich glaube, das wird extrem schwer, dass wir uns hier kurz fassen.
Ja,
definitiv. Aber Elena, du darfst gerne mal versuchen. Dann fange ich mal vielleicht mit meinem beruflichen Werdegang an. Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gestartet bei der Sparkasse Hanauer Land. War so ein bisschen, ich sag mal, in meinem Kopf wollte ich Modedesign studieren oder irgendwas mit Kommunikation machen, irgendwas Cooles für mich und habe dann den sicheren Weg gewählt, habe dann eine Bankausbildung gemacht, relativ schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Ich möchte gerne nochmal studieren gehen. Habe mich dann für ein BWL-Studium entschieden, was man halt so macht, wenn man was Kreatives machen möchte. Ne? Und war dann ein Jahr an der Hochschule Pforzheim und habe dann gewechselt zur Hochschule Offenburg. Und da habe ich dann Vanessa kennengelernt, aber tatsächlich war da die Gründung noch nicht mal ansatzweise in unseren Köpfen. Und nach dem Studium bin ich dann in die Pharmabranche eingestiegen und habe dann da im Marketing gearbeitet und dann im Vertrieb als Key Account Managerin und dann ist quasi die Idee entstanden während der Pandemie, als ich gemerkt habe, okay, BWL war nix, Bank war nix, irgendwie ich möchte was Kreatives jetzt endlich machen, was mit Kommunikation. Und dann haben Vanessa und ich eben beschlossen zu gründen.
Ja, und mein Weg lief ja quasi parallel. Ich habe nach der Schule ein Jahr im Ausland gelebt, in Seattle. Ich habe ein Au-pair-Jahr gemacht. Das war sehr, sehr cool. Und bin eben danach an die Hochschule Offenburg gegangen, weil ich dachte, okay, back to the roots, wieder in die Heimat. Ich komme aus Oberkirch ursprünglich. Genau. Und dann ja, haben sich im Studium Elena und meine Wege gekreuzt. Und ich habe auch BWL studiert mit dem Schwerpunkt Marketing und Vertrieb und bin deswegen danach beruflich auch im Vertrieb gelandet. Mhm. Ich habe in Stuttgart gearbeitet, knapp 2 Jahre. Und bin danach nach Karlsruhe gezogen und da haben sich unsere Wege eigentlich dann wieder gekreuzt. Ne? Weil Elena hat auch zu der Zeit in Karlsruhe gewohnt, in Baden-Baden gearbeitet und so kamen wir dann wieder zusammen.
Ja, diese berühmten Pandemiespaziergänge, die haben wir auch gemacht, tagtäglich. Und haben irgendwie da in Gesprächen festgestellt, wir waren beide halt super unzufrieden mit unseren Jobs und hatten irgendwie eine andere Vorstellung, was wir gerne machen möchten. Da haben wir gesagt, ey, wir haben gerade so viel Zeit, es ist eh alles geschlossen, wir können gerade eh nichts machen. Wir spinnen jetzt einfach mal rum, lass uns doch einfach mal rumprobieren. Und so ist dann im Endeffekt die Agentur entstanden, aus so einer fixen Idee am Anfang. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist das oft so.
Ja, wahrscheinlich schon. Und das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also wie kam es denn dazu oder warum habt ihr euch dafür entschieden, jetzt wirklich selbstständig zu werden und etwas zu gründen? Weil ich meine, das ist ja schon irgendwie so eine Unsicherheit. Du weißt ja nicht, klappt es oder klappt es nicht? Ja. Und wie habt ihr euch gefühlt? Wie seid ihr da rangegangen an die Sache?
Also ich glaube, bei uns beiden war der innere Schmerz zu groß, in den alten Jobs zu bleiben, weil wir beide was gemacht haben, was wir absolut nicht machen wollten und was nicht unserer Leidenschaft entsprach.
Bringt nichts, genau.
Ja, und deswegen war der Schritt für uns, hat sich am Anfang gar nicht so groß angefühlt, weil man fängt ja irgendwo an und es ist noch klein. Man hat noch seinen Job, man hat noch sein Einkommen. Das heißt, so riesig war das am Anfang gar nicht. Aber der Schmerz und der innerliche Drang der Selbstständigkeit und irgendwas zu machen, was vielleicht kreativer ist, was cooler ist, war so, so groß. Und dadurch, dass wir im Studium schon in einigen Projekten auch zusammengearbeitet haben, wussten wir auch, dass das wird funktionieren. Haben wir uns eigentlich gar keine Sorgen gemacht, oder?
Nee, absolut. Und es war für uns so, okay, was ist die Alternative? Wie tief können wir fallen? Dadurch, dass wir ja beide das abgeschlossene Studium hatten und wir hatten ja schon einige Jahre Berufserfahrung, haben wir uns immer gefragt, okay, wenn es nicht klappt, was ist dann das Schlimmste, was passieren kann? Und das Schlimmste war im Endeffekt, dass wir halt weiter in unseren Jobs bleiben. Und insofern haben wir gesagt, ey komm, lass es uns einfach ausprobieren. Ja. Und im Endeffekt, man sieht ja gerade aktuell auch so, auch im Angestelltenverhältnis, ne, ist man da auch nicht sicher. Und
nee,
ich habe jetzt erst im Bekanntenkreis auch einen Freund, der jetzt irgendwie von heute auf morgen die Kündigung erhalten hat und der dann auch jetzt da sitzt und denkt, oh Gott, jetzt muss ich mir irgendwas Neues suchen. Das heißt, klar, können wir jetzt mit unserer Agentur einmal ins Klo greifen und bleiben klar, im Angestelltenverhältnis. Also ja, das Risiko ist überall da.
Das
aber für uns war das Risiko eher tragbar, als jetzt unglücklich zu sein und in unseren alten Jobs zu bleiben.
Ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder?
Richtig.
No risk, no fun.
Ja, ganz genau so.
Also, ihr habt das Motto richtig ausgelebt jetzt.
Definitiv, total.
Und was waren denn so die nächsten Schritte von der Idee bis zur Gründung? Also das ist ja jetzt auch nicht von heute auf morgen, ich gründe jetzt mal irgendwas und das klappt sofort. Wie geht man da so an die Sache?
So sind wir aber tatsächlich an die Sache rangegangen, würde ich mal sagen. Ne? Ja, wir haben tatsächlich die Agentur in einem Tag gegründet.
Okay.
Also total, es war wirklich, ich glaube, man hat da gemerkt, okay, da war so viel Energie in uns drin und wir hatten da so Lust drauf. Also wir hatten an einem Tag, wir hatten den Namen sofort. Wir haben dann sogar damals auf Fiverr haben wir dann irgendwelche Logo-Designer angeschrieben, die uns das Logo designt hatten. Das heißt, abends hatten wir sogar schon ein Logo. Wir haben angefangen, die Website am nächsten Tag zu bauen. Also wir sind völlig durchgedreht und hatten dann unser Leistungsportfolio, haben gesagt, okay, wir möchten jetzt gerne Blogartikel schreiben, also das ganze Thema SEO anbieten, dann Podcast mit aufnehmen, Social Media, Webseiten überarbeiten. Das heißt so einfach so eine Full-Service-Marketing-Werbeagentur, die alles so ein bisschen macht.
Ja, da hatten wir uns dann aber auch ein bisschen thematisch überschätzt, weil irgendwie dann alle Bereiche abzudecken, also wir haben uns sehr, sehr viel ausprobiert. Zum Beispiel Websites überarbeiten, haben wir relativ schnell gemerkt, ja, können wir rein theoretisch, macht uns aber gar keinen Spaß.
Okay.
Blogbeiträge schreiben, irgendwie schon auch cool. Vor allem Elena ist sehr kreativ, was Schreiben angeht. Aber irgendwie war es trotzdem noch nicht zu 100% was wir machen wollten. Und dann haben wir uns Mitte 2021 rein auf Podcast spezialisiert, einfach weil wir den Markt angeschaut haben und gemerkt haben, hey, gerade für Unternehmen, für interne und externe Kommunikation ist das Thema Podcast mega zukunftsträchtig und absolut wichtig, vor allem auch intern zu kommunizieren. Und dann haben wir uns dafür entschieden, eine reine Podcast-Agentur zu sein, hatten ein Rebranding, haben irgendwie den Namen eben nochmal geändert, das Logo geändert und sind dann von diesem bunten Laden, wo wir irgendwie alles angeboten haben, auf ein spitzes Thema gekommen. Und ich glaube, ab da ging dann der Erfolg auch los.
Total, weil wir haben in den ersten Gesprächen halt, ihr müsst euch das so vorstellen, da hast du dann so ein Erstgespräch mit einem potenziellen Kunden und irgendwie über LinkedIn und auch über Kontakt hatten wir echt krasse, coole Unternehmen, mit denen wir da gesprochen haben und dann haben die so gesagt, ja, was macht denn ihr?
Ja.
Und dann haben wir mal angefangen und das war halt so, wir können aber auch Social Media machen, wir machen auch das und da, also da haben wir in den ersten 2-3 Gesprächen schon gemerkt, okay, das
ist nicht so das Wahre.
Das geht nicht so, du musst dich auf irgendwas spezialisieren, du musst quasi, wie alle immer so platt sagen, man muss einen nachts wecken und du musst aus der Pistole, muss das rausgeschossen kommen, was man macht.
Ja.
Das war bei uns halt einfach gar nicht der Fall, sondern war komplett irgendwie unstrukturiert und deswegen dieser Fokus war ultra wichtig für uns. Und wie Vanessa gesagt hat, Podcast, ab da lief es dann.
Ja, aber hattet ihr mit Podcast schon vorher was am Hut oder habt ihr das dann wirklich euch alles selbst beigebracht? Weil man muss ja da auch schon ein spezielles Wissen aufbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das im BWL-Studium vorkommt. Ich glaube jetzt mal nicht, ich weiß nicht.
Nee, vor allem damals nicht. Also damals hat Podcast auch so Marketing-Mix noch gar keine Rolle gespielt, oder Vanessa?
Wir wurden 2016, 17 fertig mit dem Studium. Ne? Damals war Podcast noch gar kein Thema. Nee, also
absolut nicht. Nee. Und bei mir war es so, ich habe da auch am Anfang der Pandemie, mir war sehr langweilig, man merkt. Ich muss immer irgendwas Kreatives machen. Und dadurch, dass mein Job halt so vertriebslastig war, musste die kreative Energie irgendwie raus. Dann habe ich mit einer Arbeitskollegin angefangen, einen Podcast zu starten. Und da war es tatsächlich so Learning by Doing. Und die ersten Folgen waren aus der Hölle. Wirklich. Also das war, wir haben irgendwie am Anfang mit Teams aufgenommen und also sie irgendwie über Lautsprecher. Es war wirklich grottig von der Qualität. Aber dann so ein paar Folgen später hatten wir dann mal einen Jingle, die dann ihr Cousin oder so irgendwie produziert hatte. Und irgendwann hatten wir dann auch, habe ich dann mich mit Schnitt auseinandergesetzt und man hat sich dann so ein bisschen reingearbeitet. Mhm. Genau, also für Kunden hätten wir so nicht arbeiten können. Aber so für so ein eigenes Spaßprojekt war das absolut, absolut umsetzbar. Und deswegen hatte ich da schon so relativ viele Vorkenntnisse, aber wir bieten ja auch zum Beispiel Podcast-Konzepte an. Und im Endeffekt, das Marketingstudium hat ja auch sowas behandelt, wie erstellt man ein Konzept, wie macht man eine Strategie, wie kann man eben so einen Podcast im Kommunikationsmix einbinden. Und da hatten wir ja eigentlich relativ viel Erfahrung und Wissen.
Ja, absolut. Und ansonsten eignet man sich irgendwie alles selber an. Ne? Das Gute ist, dass man aus dem Studium weiß, wie kann man sich in Themen einarbeiten, wie kann man irgendwie gut recherchieren. Und dann ist das Learning by Doing, wie Elena gesagt hat, wir hatten dann irgendwann auch einen eigenen Podcast noch zu zweit. Da habe ich dann relativ viel gelernt. Da habe ich dann den ganzen Schnitt und alles irgendwie angefangen. Da haben wir andere Gründer interviewt.
Ah, okay.
Ja, und der Podcast, den haben wir irgendwann abgesäbelt, weil wir einfach keine Zeit mehr dafür hatten.
Ja, klar.
Aber so habe ich dann das Thema Podcast kennengelernt. Ja.
Ja. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir nie selber den Schnitt und das Mixing und das Mastering gemacht haben für Kundenprojekte, sondern wir hatten von Anfang an hatten wir Musikproduzenten an der Hand, die wir irgendwie privat kannten.
Okay.
Das heißt, das ist vielleicht auch wichtig an der Stelle zu sagen, wir haben jetzt da keine Podcasts für Kunden selber geschnitten, ohne Vorwissen, sondern wir haben dann eher geguckt, dass wir dann mit denen das Projektmanagement gemacht haben, die Termine vereinbart, wir sind vor Ort gekommen mit unserem Equipment, aber so dieses ganz rein technische, dieses alles, was audiotechnisch dahinter stand, das haben dann Profis gemacht, die wir dann quasi mit ins Boot reingeholt haben.
Ja, vielleicht hier ganz kurz nochmal Shoutout an die Hochschule Offenburg, denn Tobias und Markus Locher, die haben auch beide hier studiert, ich glaube Medienwissenschaften sogar oder Medientechnik oder irgendwas in die Richtung, und die haben für uns den Schnitt und das Mixing, Mastering am Anfang übernommen.
Ah, sehr gut.
Das heißt, ihr die Connections wieder, ja.
Perfekt. Gab es denn eigentlich auch Kritik so von außen, von der Family, von Freunden, als ihr gesagt habt, ihr wollt euch jetzt selbstständig machen und eine Agentur gründen? Also sind ja bestimmt auch viele, wo sagen, was denkt ihr euch? Meint ihr, das klappt wirklich? Gab es sowas? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, also bei mir war es so, meine Familie war eigentlich von Anfang an, stand extrem hinter uns. Ich glaube, als wir von der Marketingagentur in unserem Gemischtwarenladen erzählt haben, waren sie so, ja okay, probiert euch halt mal aus. Als es dann immer spitzer wurde, waren sie so, ja okay, traue ich euch auf jeden Fall zu. Ich glaube, bei mir kam es eher aus dem Freundeskreis, dass die Leute so dachten, naja, jetzt probiert sie sich halt mal aus. Und irgendwie hat niemand so wirklich krass reagiert, sondern alle, ja cool, schauen wir halt mal, wie es wird. Ja. Wir freuen uns dann, wenn es erfolgreich wird. Es hat niemand gesagt, macht gar keinen Sinn oder würde ich an deiner Stelle nicht machen. Mhm. Aber es war jetzt auch niemand da, der direkt gesagt hat, ja klar, wird auf jeden Fall Bombe, weil
man weiß es halt nicht.
Man weiß es nicht. Und ich finde, es wäre dann auch gelogen zu sagen, hey, ihr werdet auf jeden Fall erfolgreich. Sondern wir mussten uns da erstmal selber ausprobieren.
Ja. Absolut, so war es bei mir auch. Ich glaube, bei mir war es eher so, meine Mutter hat sich so ein bisschen Sorgen gemacht, als dann der Schritt kam, den Job zu kündigen und dann zu sagen, hey, ich habe einfach keine Lust mehr, ich habe ein bisschen was an der Seite. Ich möchte einfach nicht mehr 9-to-5 in dem Job arbeiten. Mhm. Ich glaube, da war meine Mutter so ein bisschen, oh, während der Pandemie und bist du dir sicher? Und oh Gott, und mit deiner Wohnung, ja, wie willst du das alles bezahlen? Also da kamen ganz viele Sorgen in ihr hoch, aber ja, ist, glaube ich, auch menschlich, sich da Sorgen zu machen. Das ist absolut in Ordnung. Aber sie haben auch von Anfang an voll an mich geglaubt und an uns geglaubt und sind hier größte Fans, absolut. Also meine Mutter ist gefühlt jede Woche auf unserer Website und entdeckt immer irgendwas, was neu online ist. Das ist total süß. Also da Support, absolut da.
Ja, das ist schön zu hören, wenn es solche Leute gibt, die einen unterstützen. Ja. Sowas braucht man dann auch, um den Mut eben nicht zu verlieren. Gab es denn auch Momente, in denen ihr gesagt habt, ja, das war eine scheiß Idee, lass es uns abbrechen oder so?
Ganz viele.
Ja. Relativ viele, doch.
Ganz viele.
Da kommt bei mir TikTok hoch direkt.
Ja.
Also wir haben ganz am Anfang, als wir uns wirklich hätten fokussieren sollen auf unsere Themen, die wichtig sind, haben wir angefangen, irgendwelche TikTok-Videos zu drehen, die aber auch irgendwie wirklich nicht gut waren, die nicht geplant waren oder durchdacht, sondern wir sind einfach durch die Stadt gelaufen, haben überlegt, was fällt uns ein und haben dann irgendwas gedreht und hochgeladen. Mhm. Hat uns für unser Business gar nichts gebracht. Also Zeitverschwendung. Haben wir dann nach 3-4 Wochen wieder abgehakt und gesagt, hey, lass uns fokussieren. Also das, war übel.
Aber ich glaube, so diese Momente, wo wir echt gesagt haben, okay, boah, wir können nicht mehr. Also die Momente gab es wirklich sehr, sehr häufig.
Okay.
Muss man schon wirklich ehrlich sagen. Mhm. So die ersten 2-3 Jahre in der Selbstständigkeit, außer man hat jetzt vielleicht so ein Produkt, das jetzt direkt durch die Decke geht. Aber ansonsten sind die ersten 2-3 Jahre echt hart. Und da muss man wirklich auch zurückstecken finanziell und auch sagen, hey, okay, ich habe weniger Zeit für Freunde, ich habe weniger Zeit für Hobbys. Und wir waren, klar, klar, natürlich, wenn dir dann ein großer Kunde abspringt und du nicht weißt, okay, wie sollen wir jetzt nächsten Monat weitermachen, weil das war so irgendwie unser Hauptumsatz. Die Momente gab's sehr häufig. Und aber die sind auch irgendwie wichtig, weil sie testen einen, ne?
Ja, und sie bringen dich immer wieder zum Fokus zurück. Weil man merkt, hey, vielleicht haben wir uns doch verrannt, vielleicht haben wir wieder zu viele Themen gerade offen. Wir müssen uns wieder spezialisieren und schauen, was gerade wirklich Geld bringt, was gerade wirklich wichtig ist.
Ja, genau. Da bringt dann dir die schönste Website nichts oder der coolste Social Media Feed, wenn du aber keine Kunden an Land ziehst. Und da haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, so Vertrieb und Kunden an Land ziehen und darauf zu gucken, was bringt uns am Ende des Tages wirklich Umsatz, das ist halt einfach essentiell. Und alles andere drumherum, was Spaß macht, aber das halt uns nicht weiterbringt, muss man halt wohl oder übel unter den Tisch fallen lassen. Vor allem, wenn man am Anfang jetzt noch zu zweit oder zu dritt oder zu viert ist. Das kann man aber machen, wenn man ein größeres Team ist. Aber ansonsten Fokus, Fokus, Fokus. Das haben wir immer wieder verloren. Da haben wir uns wirklich jeden Monat immer wieder hingesetzt und geguckt, okay, was läuft gerade schief? Was müssen wir irgendwie ändern? Und was ist jetzt gerade essentiell?
Ja, ich glaube aber, es ist auch wichtig, eben diese Fehler zu machen, um daraus zu lernen und zu wissen, okay, was bringt jetzt was, was bringt nichts? Und vielleicht auch irgendwie für das Persönliche. Also ich denke, man lernt daraus ja auch ganz schön viel. Ja. So. Ja.
Vor allem auch flexibel zu bleiben und den Themen offen gegenüber zu bleiben. Zum Beispiel, wir haben gesagt, hey, einer macht Vertrieb, der andere kümmert sich um die Kunden und macht Marketing. Und als wir gemerkt haben, hey, irgendwie haben wir gerade nicht genug Kunden, dann springen beide wieder Vollgas in den Vertrieb rein und beide geben Vollgas. Und da irgendwie flexibel zu bleiben und nicht zu sagen, hey, wir haben jetzt gesagt, du machst das, ich mach das, dabei bleiben wir. Sondern nee, immer da, wo es brennt, sind wir am Start.
Ja, und es macht einen aber auch, es stärkt einen extrem. Weil wenn man so durch solche Phasen durchgeht, wo man auch wirklich dann am Anfang nicht weiß, okay, wie soll ich jetzt im nächsten Monat meine Rechnungen bezahlen? Wie zahle ich die Miete? Vanessa hat irgendwann sogar ihr Auto verkauft, wo man dann auch solche Entscheidungen treffen muss. Ich habe da meine Wohnung in Karlsruhe aufgegeben. Man wird immer wieder geprüft, okay, ist es wirklich der Weg, den man gehen möchte? Ist es das wirklich wert? Und wenn man je krassere Schritte man quasi geht und sagt, hey, okay, nee, ich verkaufe jetzt mein Auto, ich will, dass das weitergeht, wir hören jetzt hier nicht auf. Das irgendwie macht es das richtig besonders, dass man sagt, okay, man gibt da halt alles rein und dann wird es auch irgendwann funktionieren, das glauben wir zumindest.
Was hat euch denn geholfen, dass ihr gesagt habt, ihr glaubt daran, ihr macht weiter, ihr wollt das wirklich durchziehen? Also habt ihr euch vielleicht gegenseitig irgendwie aufgebaut oder hattet ihr irgendwas Bestimmtes, was euch da geholfen hat?
Auf jeden Fall. Also ohne Elena wäre ich nicht mehr dabei, glaube ich. Und ich glaube, andersrum geht es dir auch so. Also dieser Halt, dass man weiß, man geht durch diese Situation nicht alleine durch, sondern wir wissen beide, wir können jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit uns gegenseitig anrufen, wenn irgendwas ist. Mittlerweile sind wir ja stabil, da nehmen wir das nicht mehr so oft in Anspruch. Ja. Aber gerade in den ersten Monaten und ein, zwei Jahren war es schon, konnte man sich auf die andere Person verlassen. Und aber auch das Wissen, dass es irgendwann funktionieren wird, weil das Thema ist einfach da. Das Thema ist auf dem Markt, wenn man den Markt wirklich beobachtet, auch wenn man gerade auf den US-Markt schaut, was da alles möglich ist, dann kann es eigentlich nur funktionieren und dieses Wissen treibt einen natürlich an.
Und wenn was schief geht, das haben wir mittlerweile, ist so unser Umgang, einfach mit Humor nehmen. Wir sehen das Ganze so als Game, versuchen dann nicht irgendwie zu verkopft dran zu gehen, sondern wenn dann mal was schief läuft und es sind wirklich manchmal auch so doofe Sachen dann irgendwie passiert, so Kleinigkeiten, dass ich mal irgendwie Vanessas Ladekabel vom Laptop mitgenommen habe und es war Feiertag und sie hatte keine Möglichkeit. Dann musste ich mit dem Zug von Offenburg nach Karlsruhe fahren, ihr das Ladekabel bringen und dann wieder direkt zurückfahren. Und dann haben wir halt aber gedacht, komm, dann machen wir jetzt ein blödes Reel draus. So, dass wir halt sagen, ey komm, egal, auch wenn irgendwie doofe Sachen mal passieren, wir nehmen das einfach mit Humor und sagen uns einfach, hey, kommen wenigstens schon coole Stories bei raus.
Eben, genau. Hat ja dann auch was, ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Naja, ist doch schön, dass es so funktioniert. Und es hat ja geklappt, ihr habt es geschafft und euer Ziel erreicht. Ja. Und das ist ja das Wichtigste. So.
Ja.
Was macht ihr denn eigentlich, wenn ihr gerade mal nicht Unternehmerinnen seid und eurer Podcast-Agentur nachgeht? Was sind so eure Hobbys und was macht ihr? Habt ihr überhaupt Freizeit?
Habt ihr überhaupt Hobbys? Habt ihr Spaß?
Mittlerweile wieder mehr, definitiv. Ja. Die ersten zwei Jahre eher nicht. Also da war wirklich, da mussten wir uns auch irgendwann wirklich zwingen, uns Freizeit zu nehmen, weil man, glaube ich, am Anfang dann so getrieben ist, dass man denkt, oh, ich kann jetzt da nicht frei nehmen, ich muss jetzt das Wochenende durcharbeiten. Und dann merkt man aber relativ schnell, okay, man ist irgendwann ausgepowert und irgendwann ist man so ausgebrannt, dass gar nichts mehr geht. Und mein Ausgleich jetzt tatsächlich reisen. Ist ein Klischee, aber ich reise unglaublich gern. Das heißt, also ich gucke immer, wenn ich da mal ein bisschen Zeit dazwischen habe oder wir vielleicht gerade keine wichtigen Projekte anstehen haben, dann haue ich ab. Gerne mit dem Rucksack und dann irgendwie, keine Ahnung, surfen, tauchen, irgendwie Abenteuer, einfach weg und raus und irgendwas erleben. Das ist so mein Ausgleich.
Sehr gut.
Ja, bei mir ist es auch das Reisen, wenn man sich wirklich Urlaub mal nehmen kann und ansonsten, wenn man zu Hause ist, rausgehen, Yoga machen. Ich singe tatsächlich gern, manchmal um ein bisschen so Stress abzubauen und so. Ich singe nicht gut, kann ich gar nicht dazu sagen, bevor man jetzt irgendwie was hören möchte. Aber das hilft mir ganz, ganz viel und ich verbringe auch sehr viel Zeit mit Freunden. Also ja, das gibt mir sehr viel Kraft.
Das klingt gut. Also ja. Tut doch nicht die ganze Zeit arbeiten.
Nein, wir machen das auch mittlerweile so. Also wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen, Montag bis Freitag arbeiten wir. Klar, wenn man selbstständig ist, das Coole, man kann trotzdem den Tag noch so gestalten, wie man möchte. Man kann sagen, ich arbeite mal spätabends oder mal frühmorgens und höre dann auf, wenn gutes Wetter ist zum Beispiel oder mache noch mal eine Pause. Aber wir arbeiten mittlerweile fast nicht mehr am Wochenende oder irgendwie ganz spät, weil wir uns das so aufgebaut haben, die Struktur, dass es funktioniert und dass man die Zeit, die man arbeitet, effizient nutzt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp an für sich, weil man könnte immer noch irgendwas machen, ob es dann effizient ist, ist die andere Frage.
Dann doktert man eher an Sachen rum, die eigentlich schon so passen. Ja. Ja, voll. Und das ist ein krasser Gamechanger für uns gewesen.
Absolut.
Weil, haben wir sehr viel Zeit privat gewonnen und das gibt einem dann wieder Kraft, dann Power in die Zeit zu geben, wenn man arbeitet.
Da glaubt man muss einfach auch für sich einen Weg finden. Jeder Mensch ist ja da auch wieder anders. Voll. Und manche können doch eher am Wochenende arbeiten oder so und machen dann halt an einem anderen Tag frei oder so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ja, das muss man auch. Das ist im Endeffekt auch so, dass ist, glaube ich, auch ein Prozess, weil man ist so in diesen Strukturen drin oder man ist es so gewohnt, dann morgens um 8 im Büro sein zu müssen, dann auch vor Ort und dann hat man so seine Strukturen, dann plötzlich da zu sitzen und sich selbst zu organisieren.
Ist ein bisschen komisch dann.
Ja, voll ist erstmal herausfordernd, dann auch erstmal auf sich zu hören, was sind meine Arbeitszeiten, zu denen ich kreativ bin oder wann ist mein Mittagstief und wie lange kann ich abends arbeiten. Aber das ist cool, wenn man sich das selber dann so gestalten kann und niemand einem sagt, so um 9 bist du im Büro.
Ja. Was genau macht ihr denn jetzt in eurer Agentur, mit eurer Agentur? Erzählt mal so ein bisschen.
Ja, also wir produzieren und konzipieren Podcasts wirklich von A bis Z. Also wir bieten die Strategieberatung an, wir machen die ganzen Konzeptionen, wir machen die Aufnahmen vor Ort beim Kunden oder eben remote, ganze Schnitt, Mixing, Mastering und die Veröffentlichung. Da haben wir uns spezialisiert auf Unternehmen, interne und externe Kommunikation. Sprich, manche Unternehmen müssen ihre Zielgruppen, die extern sind, erreichen mit Podcasts und überlegen sich dann, hey, welche coolen Themen können wir spielen, dass wir unsere Kunden besser an uns binden oder vielleicht einfach brandingtechnisch nochmal besser dastehen. Oder auch ganz, ganz wichtiges Thema, was in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden ist, ist eben die interne Kommunikation. Gerade bei großen Unternehmen, die an verschiedenen Standorten ihre Mitarbeitende sitzen haben, dass die einheitlich kommunizieren, rechtzeitig kommunizieren und die Leute so ein bisschen mehr mitnehmen auf die Reise, wo das Unternehmen hingeht, was sich vielleicht verändert. Change-Prozesse begleiten wir, also da wirklich Podcasts A bis Z, aber ausschließlich für Unternehmen.
Okay, also ich kann jetzt als Privatperson eben nicht zu euch kommen und sagen, ja, macht mir mal einen Podcast oder hilft mir. Also das geht nicht.
Also Workshops gehen zum Beispiel, also Beratungsleistungen.
Ja, okay.
Und wir haben jetzt auch was ganz Neues im Portfolio. Vielleicht magst du erzählen, Elena, was das ist.
Da gehen wir jetzt diese Woche tatsächlich an den Start. Wir haben jetzt eine Podcast Academy. Das heißt, wir bieten dann auch E-Books an. Wir haben da ein Video-Workshop im Endeffekt auch produziert, wo wir wirklich von A bis Z auch Privatpersonen erklären, wie kann man einen Podcast planen? Wie geht man das strategisch an? Wie macht man eine Zielgruppenanalyse? Wie kann man produzieren, schneiden? Wie vermarktet man das dann nachher auf Social Media und Co.? Also da haben wir quasi verschiedene E-Books, verschiedene Video-Workshops und das kommt jetzt diese Woche online. Das heißt, da als Privatperson gerne da mal drauf gucken und ansonsten stehen wir auch immer für Gespräche zur Verfügung. Aber wir sind hauptsächlich eigentlich auf Unternehmen spezialisiert, was so die Umsetzung angeht.
Findet man das dann auf der Webseite?
Ja, genau.
Okay. Also muss man sich da irgendwie nicht anmelden oder so?
Nee, man kann im Endeffekt, das ist, wir haben das mit Shopify aufgebaut. Im Endeffekt kann man sich das dann, wenn man sich das kauft, dann kriegt man die ganzen Unterlagen zugeschickt und kann das dann anschauen, wenn man möchte.
Okay.
Das ist vielleicht Zukunftsmusik, damit so eine Academy mit Zugangsdaten. Wir fangen jetzt da auch mal klein an.
Aber wir werden auf jeden Fall mal drauf schauen, ich zumindest.
Ja,
und vielleicht
schön.
Viele andere auch.
Ja, würde uns freuen, ja.
Wenn dann so ein Unternehmen zu euch kommt und sagt, wir möchten einen Podcast machen, wie läuft das dann so ungefähr ab? Also ihr übernehmt dann wirklich alles und das Unternehmen muss sich um gar nichts mehr kümmern oder wie sieht das aus, so wie so ein Workflow aufgebaut?
Im Endeffekt hängt das immer so ein bisschen vom Projekt ab oder auch vom Unternehmen ab. Wir haben Unternehmen, die sagen, hey, wir haben eine Kommunikationsabteilung, die besteht aus einer Person, die kann das einfach nicht tragen. Und da machen wir dann wirklich die Konzepte, da sprechen wir dann vorher mit der Person, die gibt uns die Themen rein. Wir machen dann wie so eine Art Gesprächsleitfaden. Wir briefen alle Gesprächsteilnehmer und machen dann die Aufnahme remote oder eben mit unserem Equipment vor Ort, machen den ganzen Schnitt, Veröffentlichung, Shownotes und quasi das ganze Projektmanagement. Das heißt, wenn die Person oder wenn das Unternehmen sagt, hey, wir veröffentlichen immer am 1. des Monats, dann hauen wir frühzeitig auf die Finger, hey, wir müssen jetzt aufnehmen, damit wir noch genug Zeit für den Schnitt haben. Und ansonsten sind Unternehmen dabei auch komplett frei zu sagen, ey, wir brauchen eigentlich nur jemanden für die Aufnahme oder für die Post-Production oder wir brauchen eigentlich nur jemanden, der irgendwie uns hilft, die Konzepte cooler zu machen. Alles andere können wir technisch selber umsetzen. Also da komplett unterschiedlich auch wieder die Zusammenarbeit gestaltet wird.
Und moderiert ihr dann die Podcasts von dem Unternehmen oder machen das die Unternehmen selbst, dass sie sagen, sie suchen jetzt 2, 3 Mitarbeitende, die ja dazu fähig sind oder eine gute Stimme haben oder Bock drauf haben, das zu machen? Wie ist das so?
Also wir empfehlen, dass es jemand aus dem Unternehmen selber macht, weil es einfach authentischer kommt. Was wir aber machen, Elena ist eine sehr gute Moderatorin, das heißt, wir geben Starthilfe. Also für erste Episoden, wenn sich Unternehmen nur mal irgendwie ausprobieren möchten oder so, sagen wir, hey, Elena übernimmt die Moderation, um einfach da mal so ein bisschen Kickoff zu geben und die Leute ans Thema heranzuführen. Und dann schauen wir aber, dass sie das weitestgehend selbst umsetzen. Weil es ist einfach doch schöner, wenn da das ganze Unternehmen an einem Strang zieht und vor allem auch für externe Formate ist es irgendwie unauthentisch, wenn dann ein externer Moderator fürs Unternehmen spricht.
Ja, auch ein bisschen nahbarer, wenn es dann auch wirklich die Kollegen sind, die da sprechen, wenn man das anhört.
Ja. Absolut, absolut, ja.
Und was ist denn so der Preis für eure Leistung, wenn man fragen darf, wenn ihr das sagen wollt?
Das sagt Vanessa immer so schön.
Ah, ja, genau.
Wenn es um Preise geht, Vanessa.
Nee, also da kommt es natürlich auch ganz drauf an. Dadurch, dass wir so viele verschiedene Teilleistungen haben, die wir anbieten, dann kommt es drauf an, wie regelmäßig werden die Episoden veröffentlicht. Macht das jemand wirklich jede Woche? Möchte er von A bis Z alles? Also wir sprechen ja von der Range von, man kann mit 500 Euro starten und bis zu 3.500 Euro pro Episode ausgeben.
Ja,
nach oben ist eigentlich keine Grenze. Je nachdem auch, wie das Sounddesign sein soll. Jingle-Produktion bieten wir auch mit an, haben wir noch gar nicht gesagt. Jingle-Produktion, Sounddesign. Wenn da was sehr aufwendig sein soll, klar, dann geht es nach oben hin.
Oder wenn man so eine Panel-Diskussion hat und da sind irgendwie 5, 6 Personen, die sprechen, hat man natürlich auch in der Post-Production einen viel größeren Aufwand. Oder wir waren auch mal irgendwo, da haben wir dann tatsächlich Sounds mit aufgenommen, quasi aus dem Umfeld. Also wirklich so wie so eine Art Vlog, aber in Audioform. Gibt es ja auch mittlerweile extrem coole Formate. Also das wird dann natürlich sehr aufwendig. Aber ansonsten, wie Vanessa gesagt hat,
von bis.
Ja. Also einfach selbst mal nachfragen und je nach Leistung dann halt.
Ja.
Okay, was plant ihr für die Zukunft mit eurer Agentur? Was sind so eure Ziele? Also die Akademie habt ihr ja jetzt angesprochen, das ist ja schon umgesetzt. Habt ihr noch mehr in Aussicht?
Ja, ich glaube, ein wichtiges Ziel ist, dass wir einfach ein Team aufbauen möchten. Weil aktuell ist es so, dass wir eben viel selbst machen. Wir sind jetzt mittlerweile zu viert. Machen viel selbst eben noch als Gründerin oder als Geschäftsführerin. Und wir wünschen uns da irgendwie so, dass das Team weiter wächst, dass wir dann irgendwann Audiospezialisten auch bei uns im Team haben und nicht quasi immer auf Freelancer oder auf Musikproduzenten zurückgreifen, sondern dass wir das irgendwie in-house auch haben und abbilden können und da irgendwie irgendwann einfach so eine richtig coole Agentur hier im Süden sind. So das Pendant zu den Podstars in Hamburg. Ich glaube, das ist so unsere Vision und da arbeiten wir ganz, ganz hart und
Fleißig
dran. Ja. Ja.
Also das war halt so ein Aufruf indirekt, dass man sich bewerben soll, wenn man Interesse hat oder ein bisschen Erfahrung, oder?
Absolut, auch gerade Werkstudentenstellen, gerade Marketing und Vertrieb, dafür sind wir immer offen, aber auch Sounddesigner. Mhm. Wir haben jetzt eben einen Festangestellten, der für uns Schnitt, Mixing, Mastering übernimmt, aber auch da, wir haben so viele neue Formate, die am Launchen sind, und deswegen Unterstützung können wir immer gebrauchen.
Sehr gut. Ja. Das hört man gern. Aber was denkt ihr, wie denn so die Zukunft allgemein von Podcasts aussieht? Ich meine, es gibt ja jetzt schon wahnsinnig viele, und wenn immer mehr auf Podcasts setzen, also das ist ja so eine Überflutung, sage ich mal. Mhm. Wie soll ich sagen, wem ratet ihr denn überhaupt, Podcasts zu machen und wem nicht? Weil, wie gesagt, es kann ja nicht immer alles angehört werden oder alles erfolgreich sein.
Mhm. Geh auf die Plattform, auf der sich deine Zielgruppe bewegt. Also wenn deine Zielgruppe Podcasts anhört und affin ist für Podcasts, dann macht es definitiv Sinn. Muss man natürlich auch schauen, ob es thematisch irgendwas ist, wo vielleicht ein Video besser wäre, wo man auch was zeigen muss, oder ob es mit der Stimme reicht. Aber gerade zum Thema, es gibt so viele Podcasts. Wie viele YouTube-Videos gibt es dann?
Ja, auch irgendwie
nie genug. Also ich glaube, egal ob in 10 Jahren oder in 20, vielleicht, klar, gibt es dann neue Medien, die dazukommen, aber Podcast und Audio wird ein Bestandteil bleiben. Podcast gibt es ja auch schon seit, ich weiß nicht, 1980 oder irgendwas. Ich kann die Zahl nicht genau sagen. Ich glaube, das Thema Audio wird uns immer begleiten.
Ja. Und man sieht auch, wenn man mal so in die Spotify-Charts guckt, im Podcast-Bereich, da sind ganz, ganz häufig die Hälfte ganz neue Formate. Mhm. Also da sieht man auch Podcasts, die irgendwie so cool gemacht sind oder wo die Hosts irgendwie cool sind und irgendwie ein cooles Thema transportieren auf eine vielleicht auch ganz besondere Art und Weise. Hat immer noch Bedarf. Also wir sehen da auch definitiv noch Luft nach oben. Auch in den USA sieht man, dass da ja schon so viel mehr geht und dass da so viele Formate am Start sind. Da sind wir auf dem deutschen Podcast-Markt noch weit hinterher. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und gerade diese internen Podcasts, da ist sehr viel Potenzial da. Also wir haben ja letzte Woche in Berlin gesprochen. Und da haben wir eine Keynote gehalten zum Thema Podcast in der internen Unternehmenskommunikation. Mhm. Und da sind so viele Leute auf uns zugekommen, die auch wirklich irgendwie teilweise bei RTL die Podcasts produzieren oder irgendwie bei LinkedIn oder auch wirklich bei krassen, großen Unternehmen sind, die gesagt haben, ach, das haben wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, und das hat uns so verwundert, dass wir da so viele Aha-Momente geschaffen haben bei Leuten, die ja eigentlich auch alle aus der Branche sind, aber dieses Thema ist halt noch so unterm Radar. Mhm. Deswegen, also gerade interne Podcasts, sehen wir extrem viel Potenzial auch in der Zukunft.
Also das heißt, ihr würdet sogar mehr auf diese interne Podcast setzen für die Kommunikation, als jetzt nochmal so einen eigenen zu produzieren. Also was weiß ich, mir fällt da jetzt Mordlust oder so irgendwas ein. Also da gibt es ja auch schon genügend verschiedene. Also ihr würdet eher sagen, für die Unternehmen als Kommunikationskanal, oder?
Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wenn man jetzt eine Privatperson ist und man hat schon immer Bock gehabt, einen eigenen Podcast zu machen, dann sollte man sich davon nicht abhalten lassen. Dann einfach dran gehen und jetzt auch nicht irgendwie den Durchbruch über Nacht erwarten, sondern einfach sagen, hey, ich mache das jetzt, weil ich Lust habe zu recherchieren und da irgendwie was Cooles aufzunehmen und was Cooles zusammenzuschneiden. Wenn es jetzt wenn man jetzt ein Unternehmen ist und es geht einem jetzt darum, irgendwie so so ein Branding irgendwie hochzuhalten oder irgendwie vielleicht neue Bewerber anzulocken oder einfach irgendwie da so Ziele zu verfolgen, dann geht man da einfach schon ein bisschen anders dran. Und da empfehlen wir eben, gerade so interne Formate helfen einem, da sich so ein bisschen an das Medium auch ranzutasten und intern mal so ein bisschen rumzuprobieren, bevor man da quasi gerade so gleich so ein riesiges Format extern startet. Stimmt. Aber als Privatperson denke ich immer so, go for it. Selber ausprobieren, selber einfach sich vielleicht Mikrofon-Equipment kaufen und dann loslegen. Da gibt es ja auch viele kostenlose Möglichkeiten, das irgendwie dann umzusetzen. Ja. Deswegen.
Einfach mal machen, und wenn es schief geht, ist ja auch nicht schlimm. Dann hat man es wenigstens probiert und bereut es nachher nicht. Ist ja auch oft so, wenn man denkt, ach nee, wird eh nichts, und dann später bereut man es, weil man es nicht doch mal probiert hat. Ja. Wäre ja auch schade drum.
Und ich habe jetzt nie die ersten Folgen von Mordlust gehört, aber ich bin sicher, dass die auch noch nicht so in der Qualität und der in der Art waren, wie sie heute sind. Also die haben ja auch irgendwie einfach mal angefangen.
Ja, genau. Das ist mir jetzt eben gerade aufgefallen oder eingefallen, weil ich das auch schon angehört habe. Ja. Welche Tipps wollt ihr den Studierenden noch so mit auf den Weg geben? Also egal, ob es jetzt Podcasts angeht, Studium, einfach so, was euch einfällt.
Ich glaube, ganz wichtig ist, das haben wir vor kurzem auch in dem Video für die Hochschule gesagt, ist, dass man nie festgefahren ist auf irgendein bestimmtes Thema. Das heißt, wenn ihr euch nachher bewerbt und ihr seid in irgendeinem Unternehmen, euch gefällt eure Funktion nicht, überlegt mal, will ich vielleicht die Abteilung wechseln? Mhm. Ist es vielleicht doch nicht das Richtige für mich? Denkt groß, ist es irgendwie alles möglich, und nur weil man mit irgendeiner bestimmten Sache schon angefangen hat, heißt das nicht, dass man es komplett durchziehen muss. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz viel in den Köpfen verankert, so hey, bei meinem ersten Job sollte ich doch mal irgendwie 5 Jahre bleiben und quält sich dann da irgendwie durch. Mein erster Job war für mich eine Riesenqual. Ich war ja im Telefonvertrieb, gar nicht mein Thema, ganz, ganz schlimm. Und ich habe es 1,5 Jahre durchgezogen, und auch das war eigentlich zu lang. Ich hätte nach der Probezeit eigentlich sagen können, Leute, ich gehe, ich mache was anderes. Aber man hat immer das Gefühl, man muss anderen irgendwie einen Gefallen tun. Man muss sich beweisen auf dem Arbeitsmarkt, aber tut einfach das, auf was ihr Bock habt. Und es gibt so viele tolle kreative Stellen auch. Oder auch wenn ihr nicht kreativ seid und eher die Zahlenmenschen seid, sucht euch das aus, was euch glücklich macht.
Ja, voll. Ja. Und da irgendwie auch den Mut zu haben, vielleicht auch mal so einen Rückschritt zu gehen. Das haben wir jetzt im Endeffekt auch getan, weil wir hatten beide uns echt so einen Lebensstandard aufgebaut. Mhm. Im Rückblicken denkt man so, okay, wir haben Geld für Zeug ausgegeben. Das war völlig schwachsinnig, ne? Aber man hat das Geld und denkt, ach, wofür gehe ich denn arbeiten? Dann kaufe ich mir, gehe ich hier nochmal shoppen, dann gehe ich da nochmal das kaufen. Und da dann auch zu sagen, okay, ich brauche jetzt vielleicht, wenn ich in der Stadt wohne, ich brauche nicht unbedingt ein Auto. Ja, dann gehe ich jetzt halt nicht jeden Abend irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen Cocktail trinken, oder den Kaffee gibt's dann halt eher zu Hause und nur 2-mal im Monat irgendwie auswärts. Und da auch zu sagen, hey, dann auch mutig zu sein, auch mal vielleicht einen Rückschritt zu gehen, wenn man dann dafür was machen kann, was einen wirklich erfüllt, und man sagt, boah, da habe ich so Spaß dran, das macht mich so glücklich, weil Geld ist wichtig, auf jeden Fall, das haben wir auch gelernt. Geld braucht man, definitiv, aber bis zu einem gewissen Grad. Und da ist es viel, viel wichtiger, dass die Zeit, die man hat, mit irgendwas verbringt, was einem Spaß macht und was einen interessiert. Und dann wird man auch erfolgreich.
Ja.
Also das ist, davon sind wir vollkommen überzeugt.
Voll. Und vielleicht eine Sache noch, die ich im Studium gerne gewusst hätte, vielleicht auch gerade an die jüngeren Semester. Ich hätte mich gerne mehr ausprobiert mit verschiedenen Werkstudentenrollen. Irgendwie nicht immer nur bei einer Firma bleiben, sondern sich schon im Studium ausprobieren, dass man danach schon weiß, was will ich vielleicht auch nicht, und sich dann schon eher richtig bewirbt. Weil ich habe nur eine Werkstudentenstelle gehabt und danach bin ich Kellnern gegangen, was mir dann auch irgendwie nichts gebracht hat, ne, in dem Moment Geld. Aber ich habe mich viel zu wenig ausprobiert, um zu wissen, was will ich überhaupt, was macht mir Spaß.
Ja. Da gibt es ja auch viele tolle Kurse, ne? Wenn ich zurückdenke an mein Studium, ich habe eigentlich wenige der Kurse in Anspruch genommen, die man noch so belegen konnte. Also da gab es ja so viele Möglichkeiten, oder irgendwie mal, was weiß ich, ich komme jetzt nicht drauf, aber es gab ja so viele Möglichkeiten, auch Angebote von der Hochschule, aber gefühlt, wenn man dann studiert, dann ist einem alles dann zu viel. Und denkt, ach aber es ist halt auch mit dem Auslandssemester und so, man kommt nie günstiger und einfacher an gutes Wissen und auch an so Auslandserfahrungen wie während dem Studium. Deswegen während dem Studium wirklich alles mitnehmen, was geht. Weil danach, wenn man dann Workshops bucht oder wenn man danach irgendwelche Kurse belegt,
dann wird's teuer.
Dann wird's richtig teuer. Und auch wenn man ins Ausland geht. Deswegen nehmt das Auslandssemester mit, wenn ihr Bock habt. Guckt, dass ihr alles aufsaugt. Geht auf coole Events. Auch gerade jetzt in Offenburg gibt's ja coole Startup-Events, wo man Leute trifft, die vielleicht auch irgendwie ähnliche Interessen haben. Dass man da sich frühzeitig vernetzt und sich mit Leuten umgibt, die was Ähnliches machen, was man selber auch gern machen möchte. Dass man da irgendwie einfach aktiv wird. Ja, das ist, glaube ich, so unsere Tipps.
Also wir halten fest, Connections. Connections, einfach das machen, was einem Spaß macht, sich ausprobieren. Ja, und wenn ich drüber nachdenke, man arbeitet ja wie lange? 40 Jahre oder so? Das ist ja schon eine wahnsinnig lange Zeit. Und wenn man dann irgendeinen Job hat, der einem keinen Spaß macht, also ich weiß nicht, ob man das wirklich will. Von dem her.
Ja.
Hört auf die beiden. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr da wart und uns so ein bisschen einen Einblick gegeben habt in eure Agentur. Sehr interessant. Und ich denke, es ist ja was Modernes, was auf jeden Fall eine Zukunft haben wird. Und vielleicht nehmen ja ein paar Leute die Tipps von euch mit, setzen sie um oder bewerben sich sogar bei euch, werden Teil eures Teams.
Total. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Hat mega Spaß gemacht.
Ja, Dankeschön. Extrem.
Dann danke.
Dankeschön.
Danke auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Wir sehen uns oder hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann.